Musikgespräch. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute hier zu einem neuen Musikgespräch mit Kaffee, Kuchen, eigentlich Kekse, aber das seht ihr ja nicht, deshalb ist es egal. Einem wunderbaren Gast, auf den wir uns sehr freuen, und natürlich meinen geschätzten Kollegen, der mir wie immer hier mit neuer Frisur, by the way, gegenüber sitzt.
Vielen Dank für die liebe Introduction, Daniel. Ja, ich war kürzlich in England und habe gedacht, ich lasse mir da mal einen englischen Haarschnitt verpassen.
Ja, finde ich gut.
Wobei das die Langhaar-Version ist von dem, was der Friseur mir angeboten hat.
Sehr gut, Sean. Ja, und ihr habt vielleicht auch schon kurz im Off eine Stimme gehört. Unsere geschätzte Kollegin Anna Wolf ist heute bei uns.
Jawohl, hallo.
Und dementsprechend, jetzt könnt ihr das ahnen, aber ihr wisst es natürlich, ihr wisst es ja schon, weil ihr uns ja immer bei Social Media folgt, wisst ihr das ja.
Ja, weil die Folge auch so heißt, ne?
Genau, wir reden nämlich heute über Musikpsychologie. Und das wird in der Kürze, der Würze wahrscheinlich ein Aufschlag, weil deep ist ja schwierig, wenn wir sagen, was ist Musikpsychologie, was macht man mit Musikpsychologie? Wie grenzt sich Musikpsychologie von X ab und so weiter. Werden wir wahrscheinlich nicht so deep gehen, aber trotzdem euch da draußen erklären, um was es geht.
Und ich freue mich sehr, dass wir Anna heute als Gast dabei haben.
Weil wir haben ja keine Ahnung davon.
Weil Daniel und ich haben keine Ahnung. Das ist vielleicht der wahre Grund, weshalb es dann heute nicht so deep sein wird, dass wir irgendwie eine Stunde über eine Studie
sprechen.
Aber
wir werden kritische Fragen an Anna stellen.
Und ich schaue mal, wie weit ich euch in das Feld reinziehen kann.
Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe ja prinzipiell eine große Sympathie für Musikpsychologie.
Sehr
und habe an der Humboldt-Uni zu Studienzeiten auch noch Kurse da drin belegt, weil der Timo Fischinger damals ja die Juniorprofessur dort inne hatte. Und bei Timo habe ich ein paar Kurse gemacht und vieles auch gelernt. Ob ich das heute einbringen kann, weiß ich nicht. Aber Props an Timo raus, falls er das hier hören sollte.
Timo ist ein guter, ja.
Und passt dann quasi auch zu dem Buch, was wir heute besprechen werden, was von ihm auch herausgegeben wurde. Bevor wir jetzt aber uns zu sehr verzetteln und in medias res gehen, möchte ich unseren Gast einmal ganz kurz vorstellen und werde das so ein bisschen in einem lockeren Gespräch mit dir auch machen, weil du wahrscheinlich mehr über dich weißt als ich über dich und du hast mir deinen Lebenslauf geschickt im Vorwege, aber den runterzubeten wäre vielleicht ein bisschen langweilig für die Leute da draußen.
Aber sehr hübscher Lebenslauf.
Das stimmt. Ich übernehme das so ein bisschen. Kannst du mir irgendwie das,
das Layout
die Vorlage schicken?
Könnt ihr LaTeX? Dann gerne.
Ich kann LaTeX.
Ja, sehr gut. Schicke ich dir.
Ich bin ja so angekommen und gesettelt. Ich brauche keine
Arriviert.
Mehr.
Arriviert.
Ja, ja.
Meine Jobs mache ich beim Kaffee im Ludwig-Kirch-Platz, klar.
Ja. Und ich würde die Vorstellung jetzt beginnen mit so ein bisschen einer persönlichen Anekdote, woher ich Anna kenne. Das ist ja immer so die Frage, ne? Wie wählt ihr eure Gäste aus? Und ich kenne Anna tatsächlich schon seit knapp 5 Jahren oder so. Wann
das
haben wir das erste Mal telefoniert?
Hinkommen. Ja.
Und sofern ich das rekonstruieren kann, sind wir uns irgendwie mal in GFM-Kontexten begegnet. Und dann haben wir uns ein paar Mal ausgetauscht, weil wir so ein bisschen Nachwuchsvernetzung gemacht hatten über Institutionen hinaus. Und du bist in der Gesellschaft für Musikpsychologie sehr aktiv.
Ja.
Da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Und darüber habe ich Anna kennengelernt und dann haben wir uns immer mal ausgetauscht. Ich habe mal bei dir in einem Seminar vorbeigeschaut und
genau,
über Podcasting
gemeinsam mit
erzählt.
Nick Ruth, ja.
Du hast selber auch mal Podcast gemacht, ne?
Ja, ganze 4 Folgen sind es geworden. Dann ist das wieder eingeschlafen.
Cool, aber immerhin. Verlinken wir euch auf unserer Homepage. Oder wie heißt der?
Ich guck mal, ob ich den Link nachher rausrücke. Ich muss erst gucken, ob das noch online ist.
Doch, da ist noch was online. Ich hatte das mal nachgeschaut.
Sie hat dich gleich gefoppt hier, Kollege Prieske.
Merke ich schon.
Ja, ja.
Du hast promoviert, wir sind fast gleich alt, du bist ein bisschen älter als ich, aber du bist karrieremäßig im akademischen Bereich mir ein paar Schritte voraus. Du hast deine Promotion, jetzt muss ich hier auf den Lebenslauf gucken, 2015 abgeschlossen schon.
Ja, da war
ich noch im Master.
Das ist aber schnell, Anna.
Das ging irgendwie alles wahnsinnig schnell. Also
krass.
3 Jahre Bachelor und dann war ich für
aber
den...
Du musstest keinen Zivildienst machen, ne?
Nein, ich musste keinen Zivi machen tatsächlich. aber ich habe ja beim Master geschummelt und habe einen einjährigen englischen Master gemacht. Und ich glaube, 3 Tage nach Abgabe der Masterarbeit fing meine WIMI-Stelle für die Promotion an.
Ja, Wahnsinn. Wo hast du den Master gemacht?
In London am Goldsmiths College.
Cool. Ja, ich habe nach dem Master nochmal gearbeitet und dann erst promoviert.
Ja,
oder bin noch dabei.
Ich bin zwischen Master und Promotion umgezogen, das war's.
Immerhin. Und dann hast du promoviert zu, ich lese mal den Titel der Arbeit vor, es hört doch jeder nur, was er versteht. Konstruktion eines kompetenzbasierten Assessments für Gehörbildung. Mhm. Gesamtprädikat, darf ich das sagen?
Darfst du sagen.
Ja, summa cum laude. Applaus ist im Hintergrund, spiele ich dann nachher ein. Und betreut wurde das Ganze, Erstbetreuung durch Reinhard Kopitz, richtig?
Genau, ja.
Auch prominenter Name und außerdem betreut von Andreas Lehmann-Wermser und Andreas C. Lehmann.
Genau.
Sind die verwandt?
Nein, lustigerweise nicht.
Aber witzig, dass sie sich einen Nachnamen teilen.
Ja.
Und den Vornamen.
Und den Vornamen.
Und den Vornamen auch. Ja. Aber wobei gleiche Vornamen ja nicht unbedingt ein Anzeichen für Verwandtschaft darstellen.
Auch das ist korrekt, Sie.
Ja. Die haben auch tatsächlich mal zusammen in einem Forschungsprojekt gearbeitet. Da war das dann immer, musste man die immer gut auseinanderhalten.
Ist das dann irgendwie Andy und Andy oder so?
Nee, ich weiß es nicht. Ich war da nicht involviert. Aber da hat man immer so, hat man immer gesehen, ja, die zwei Andreas.
Du bist mittlerweile nicht nur wissenschaftliche Mitarbeiterin in Hamburg an der Universität, sondern du bist gleichzeitig auch seit letztem Jahr Referentin für Hochschulentwicklung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.
Ja, genau.
Das heißt, du bekleidest mit zwei halben Stellen dann eine ganze theoretisch, wobei ja eine halbe Stelle eigentlich immer 75% mindestens ist. Das heißt, du arbeitest 150%?
Zum Glück in den meisten Fällen nicht. Aber es ist einfach sehr kleinteilig manchmal, weil es einfach sehr viele, also in beiden Jobs sind viele Dinge los und dann sind halt eben doppelt viele Dinge los.
Ja, und jetzt hier sogar dann auch am Werktag bei uns live und in Farbe in Berlin. Also die Anna ist.
Die magischen Semesterferien noch.
Ja. Ja. Ach so, ja, Gott, da bin ich ja so raus. Ja. Bei mir hat es ja gleich alles, bei mir hat alle Saisons wieder angefangen und so. Ich bin ja schon voll im Business.
Ja.
So.
Beim Kammerorchester.
Ja. Auch.
In der Kammer.
In der Kammer.
Richtig. Gut.
Und wir freuen uns sehr, Anna, dass du heute da bist und mit deiner ganzen Kompetenz, deinem ganzen Wissen uns bestimmt eine ganze Menge beibringen kannst. Du hast uns auch ein paar Texte im Vorwege geschickt. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe nicht alle Wort für Wort durchgelesen, aber ich habe in alle mal reingeschaut. Mhm. Wir schauen mal, was wir heute alles besprechen können. Daniel, du hast so ein bisschen dir überlegt, wie wir vorgehen werden heute.
Ja, sehr grob hier auf dem Bierdeckel geschrieben, wie ich das immer so gerne mache. Meine U-Bahn-Gedanken. Ich fahre ja ÖPNV.
Und trinkst gerne dann Bier?
Nein, ich trinke kein Bier.
Hast du ein Bierglas dabei?
Ich trinke sowieso generell kein Bier, Sien. Ist dir schon mal aufgefallen?
Ist mir schon mal aufgefallen.
Gut, ja.
Du trinkst es nicht so gut, ne?
Ja, genau.
Was trinkst du stattdessen?
Wein.
Okay, welchen?
Weiß.
Welchen?
Wie viel Zeit haben wir? Also ich bevorzuge in der Regel eigentlich Grauburgunder. Ich bin aber auch oft in Hessen unterwegs. Ich mag eigentlich hessischen, ich mag sowohl Rheinhessen als aber auch Frankenwein mag ich sehr gerne, wenn es um Deutsch geht.
Ja.
Ich mag gerne Franzosen, Sancerre, wenn es um Weiß geht. So. Ich trinke aber auch gerne mal ein Rosé aus der Provence. Bin aber auch in Italien, in Venetien, Friaul mit Pinot Grigio sehr zufrieden. Fruchtig, okay. Trocken.
Und aber kein Rot?
Sehr selten. Okay. Höchstens mal ein Côte d'Iron, dann muss er aber sehr leicht sein.
Mhm. So. Und zum Essen? Also bist du dann jemand, der zum Essen Rotwein nimmt? Oder auch auch dann
eher selten. Kommt aufs Gericht drauf an. So. Okay. Aber es liegt daran, dass also zu Weihnachten und so, aber der muss dann, wie gesagt, schon gut sein. Ich habe einen wahnsinnig guten roten mal aus dem Piemont mitgebracht. Der war sehr, sehr lecker. Off-topic, closed.
Nachher
wie
mehr.
Bist du auf Bier? Ja, genau. Ja, ich weiß, du kommst aus Landau, habe ich gesehen. Bist
ja
gebogen.
Deswegen
dementsprechend
dachte
kennst
ich.
Du dich bestimmt mit Wein aus. An der Weinstraße aufzuwachsen ist natürlich so. Ich habe gehört, ihr habt da ein sehr gutes Mikroklima. Neustadt an der Weinstraße, Landau.
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja auch immer noch Rheinebene.
Ja, Sonne.
Genau, also natürlich nicht ganz so warm wie unten in Baden, aber trotzdem kommen da Sachen raus, die Spaß machen.
Richtig, ja, genau. Ich bin auch im Elsass, also ich mag den Elsass natürlich sehr, auch da mag ich auch den Wein sehr gerne. So, wobei, der, also Franzose, der versteht schon was von Wein. Aber deutsche Weißweine verdienen für mich auch das Prädikat Spitze.
Ja, gibt viele.
Anna, abgesehen vom Wein, was kann man unter Musikpsychologie verstehen? Ich weiß, es ist eine ganz fiese Eingangsfrage, sehr Umbrella-Category-mäßig, aber kann man das grob in drei Sätzen sagen?
das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich nochmal mir am meisten Gedanken dazu gemacht habe. Und ich habe tatsächlich ein bisschen gespickt und ihr seht ja ihr auch meine Notizen.
Ja.
Und ich dachte, ich mache es mal hier an der Stelle ein bisschen wissenschaftlich. Und zwar...
Ist uns erlaubt. Bist du da ein Wissenschaftspodcast?
Genau, genau. Also für mich funktioniert eigentlich immer die Definition ganz gut darüber, wenn es jetzt um Musikpsychologie geht, über die Psychologie zu kommen. Und zwar gibt es da so eine gängige Definition, dass das eben die Wissenschaft vom Verhalten und von den mentalen Prozessen des Menschen ist. Und Musikpsychologie dann eben in Bezug auf Musik, das, was wir eben in unserer Kultur als Musik verstehen. Das heißt, wie verhalten wir Menschen uns zu Musik? Ist noch Oktoberfest, ich weiß es nicht, da gibt es sehr viel Verhalten zu Musik oder in einer Disco oder in einem Konzerthaus, beim Kammerorchester. Wie lernen Menschen quasi auch sich in diese Kultur einzufügen und selber da ihren Platz zu finden? Warum mögen wir die Musik, die wir mögen? Und dann eben bei den mentalen Prozessen eher sowas wie, ja, welche Wahrnehmungsleistungen und Erkennensleistungen haben wir auch? Und da kann man natürlich auch meine Doktorarbeit so ein bisschen dranhängen mit eben dieser Fähigkeit des analytischen Hörens, was man im Musikstudium ja mehrere Semester lernen soll. Und wie das dann wiederum wechselwirkt mit ja, anderen musikalischen Fähigkeiten.
Und welche Methoden würdet ihr dazu anwenden, um solche Dinge herauszufinden oder herauszukristallisieren?
Ja, das ist tatsächlich eine relativ große Vielfalt. Also ein großer Teil sind so klassische psychologische Experimente. Ein weiterer großer Teil wären Fragebogenstudien, teilweise zeitlich ungebunden. Dann gibt es aber auch noch so spezielle Fälle wie, wenn man wissen möchte, wie Menschen Musik in ihrem Alltag nutzen, macht das ja keinen Sinn, dass die, wenn die abends auf dem Sofa sitzen, einen Fragebogen durchkreuzen, sondern du willst sie ja den ganzen Tag über begleiten. Und da gab es früher so lustige Systeme, dass du Pager bekommen hast und ein kleines Fragebogenheftchen. Und wenn der Pager gerappelt hat, solltest du dann eben einen Fragebogen ausfüllen mit, höre ich gerade Musik, habe ich sie selbst ausgewählt, ja oder nein, was ist es denn, wie fühle ich mich dabei, welche Funktion mag die für mich erfüllen. Das ist diese Experience-Sampling-Methode. Ja, und das wäre dann eben so der große Bereich von Studien, wo vor allen Dingen mit solchen Selbstauskünften gearbeitet wird. Und da bedienen wir uns auch dem ganzen Inventar, was die Psychologie zu Persönlichkeit und ja, verschiedensten Eigenschaften des Menschen zur Verfügung stellt. Und dann gibt es eben ja, stetig wachsend den Bereich der Neurowissenschaften. Das ist tatsächlich so der, wo ich am wenigsten Expertin bin, wo es eben darum geht, ja, welche strukturellen Veränderungen sich im Gehirn von Menschen zeigen, die beispielsweise ja, Geiger und Geigerinnen sind versus Menschen, die kein Musikinstrument spielen.
Das sind dann so diese Themen, die dann manchmal ins Populäre überschwappen, was man dann ab und zu mal so aufgreift, wo es dann heißt, wenn du deinem Kind Mozart vorspielst, dann kriegt es blonde Haare oder so. Also du weißt, was
das ist auf jeden Fall,
schwappt dann manchmal in die Oberfläche sozusagen aus dem Wissenschaftsspektrum.
Ja. Also die schönste Metapher, die es in dem Bereich gibt, wenn es dann um solche Studien eher geht, was passiert im Gehirn, wenn wir Musik hören, vor allen Dingen unsere Lieblingsmusik, gibt es die schöne Metapher, dass wenn ich Musik höre, leuchtet mein Hirn auf wie ein Weihnachtsbaum.
Schön.
Schön, aber ich glaube nicht mehr so ganz richtig. Also die ist zu schön, um wahr zu sein. Und es spielt aber eigentlich darauf an, dass, wenn wir Musik hören, extrem viele Bereiche in unserem Gehirn aktiv sind und Aktivität zeigen. Aber da leuchtet natürlich nichts auf. Wir haben da keine LED-Birnchen im Hirn. Und das zeigt sich dann eben in diesen Scans, die gemacht werden, als sehr bunte Bilder.
Ja. Ich denke, das... ist schön, also ihr quasi seid, ihr versucht das zu messen, was ich fühle. Also jetzt mal, ist es sehr auf einfach gesprochen, jetzt in dem Kontext meine ich jetzt.
Ja, man versucht es. Man versucht da so nah ranzukommen, wie es geht. Und das macht man dann eben auch nicht nur mit neurowissenschaftlichen Methoden, sondern auch mit Messen von Atemrate, Puls. Auch ganz interessant, gerade bei Emotionen, ist der Hautleitwert. Also wenn uns Dinge anregen, schwitzen wir leicht und das kann man messen. Oder auch wenn es jetzt konkret um Gänsehaut geht, dann kann man auch mit der Kamera einfach auf die Haut filmen und gucken, hat jetzt jemand gerade eine Gänsehaut? Und dann gibt es eben dieses ganze Instrumentarium, wie man eben physiologische Marker beim Menschen erfassen kann.
Das ist aber nur sozusagen ein Teil dessen, was
das
ihr
ist,
tut.
Das ist ein Teil, genau, aber durchaus ein wichtiger.
Gut. Ja, klar. Ich habe hier das neue Handbuch, wobei so neu ist es gar nicht mehr. Meine
gibt's
Ausgabe schon, ist von 2011, gibt es neuere Aufnahmen?
Gibt's ein neueres von 2018.
Es gibt neue Handbücher.
Ja, ja. Also ich habe hier von Herbert Bruhn, Reinhard Kopitz und Andreas C. Lehmann. Ne? Zwei Namen, haben die wir heute schon
jetzt
gehört.
Ist halt die Frage, welcher Lehmann jetzt?
Ja, der Andreas C.
Ach so, der.
Der ohne den Doppelnamen.
Ah ja, okay.
Genau,
ja.
Also vielleicht nochmal ganz kurz, der Lehmann Wermser ist ja auch eher Musikpädagoge und der Lehmann ist eher Musikpsychologe. Okay. Beide aber mit Affinität für die jeweils andere Disziplin, aber schon mit einem anderen Schwerpunkt.
Vielen Dank.
Gerne.
Genau, und da hast du quasi schon angeteasert, was ich ansprechen möchte. Ja? Ich habe ja das neue Handbuch Musikpsychologie und wenn man da mal reinschaut, dann sieht man schon, dass es eine große Offenheit von Musikpsychologie gibt und ganz viele Querverweise zu anderen Teildisziplinen der Musikforschung. Also das Buch eröffnet mit dem großen Oberkapitel 1 Musikkultur und musikalische Sozialisation. Und hat beispielsweise auch einen Text Kulturforschung und Musiksoziologie von unserer musiksoziologischen Kollegin Taya Denora mit drin, die, glaube ich, relativ wenig Hirnstrommessungen macht, sondern ganz klassisch aus der Musiksoziologie kommt. Das nächste Kapitel ist dann musikalische Entwicklung. Also es geht dann auch wirklich darum, wie hängt Musik und mentale Repräsentation von Musik mit der Gehirnentwicklung zusammen, wie spielen Sozialisation und eben auch Gehirnentwicklung zusammen. Dann gibt es ein Kapitel Musik und Medien, wo beispielsweise auch Claudia Bullajan, prominente Musikforscherin in Deutschland, ein Kapitel Musik und Bild beigetragen hat. Oder
die Bullajan hat viel mit Filmen gemacht.
Genau, haben wir in unserer Filmmusik-Folge zitiert. Und dann das Kapitel Musikleben und erst Kapitel 5, ab Seite 391, da geht es dann um Grundlagen der Musikwahrnehmung. Also das, was vielleicht wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, wenn es auch um neurologische Prozesse geht. Und dann natürlich dem Bereich Wirkungen von Musik.
Ich habe die Ausgabe, die 10 Jahre später erschienen ist, 2018. Und es sind tatsächlich die gleichen großen Kapitel geblieben. Also darunter hat sich ein bisschen was geändert. Aber so die große Ausrichtung ist tatsächlich seitdem ungefähr ähnlich geblieben.
Dann stelle ich jetzt mal eine Suggestivfrage, um diesen Einleitungsblock abzuschließen. Dadurch, dass es ja im Endeffekt sehr parallel zu den anderen Teildisziplinen der Musikwissenschaft läuft, fast schon begleitend, möchte man meinen, wird es, Achtung, Suggestivfrage, wird es historisch betrachtet wahrscheinlich auch ungefähr parallel zur allgemeinen musikwissenschaftlichen Forschung angefangen haben? Also das ist jetzt die Frage, wann? Wann hat das, also 1900 Knirsch wahrscheinlich, 1800
hat Ende, das schon genau, 1800 relativ weit hinten Knirsch.
Genau.
Ja, Guido Adler natürlich mit 1885 Umfang und irgendwas der Musikwissenschaft, wo es quasi eingeteilt wurde ja in historische und systematische Musikwissenschaft. Und unter der systematischen fallen da lustigerweise auch die Bereiche Musikpädagogik, die da heute definitiv nicht mehr drunter fallen würde.
Nein.
Und ich glaube, auch die Musiktheorie hat er unter die Systematik gepackt.
Ja.
Aber das ist tatsächlich so der Zeitpunkt, wo das losging, wo dann eben auch das erste psychologische Labor, also jetzt nicht Musik, sondern allgemeinpsychologische Labor von Wundt in Leipzig eingerichtet wurde. Und dann Helmholtz auch seine Forschungen gemacht hat zu sehr grundlegender, ich würde es nicht Musikwahrnehmung, sondern ich würde es eher Klangwahrnehmung nennen. Und da ging das dann eben los. Und den richtigen Schwung hat es dann eigentlich so in den 70er, 80ern bekommen, sowohl im deutschsprachigen als auch im englischsprachigen Raum. Und vielleicht auch, um das zu konkretisieren, also 1983 wurde dann die Deutsche Gesellschaft für Musikpsychologie gegründet, die bis heute sehr, sehr, sehr fleißig besteht und eben ja quasi so eine Parallelstruktur neben beispielsweise der GFM hat, die ja auch jetzt vor kurzem in Berlin war.
Letzte Woche
tatsächlich, richtig. Ja, wo es halt hauptsächlich um historische Musikwissenschaft und zunehmend Ethnologie geht, aber wo die Systematik ja vielleicht auch langsam ein bisschen mehr drin vorkommt, aber aktuell tatsächlich wenig.
Und das finde ich ganz interessant, wenn wir schauen auf jetzt die Historie, dass Musikpsychologie ja relativ früh schon mit dabei ist, weil Musikwissenschaft als akademische Disziplin, du hast es gerade schon gesagt, etabliert sich erst Ende des 19. Jahrhunderts so richtig in Deutschland als einem der ersten Länder, in dem Musikwissenschaft dann auch an der Uni stattfindet. Wir merken schon, es ist gar nicht so leicht, immer die Grenzen zwischen unterschiedlichen Disziplinen zu ziehen. Und da möchte ich aber noch ein bisschen mit dir genauer drüber sprechen, Anna. Und zwar hatten wir im Vorwege, und du hast es gerade auch schon angesprochen, darüber geredet, dass Musikpsychologie oft als ein Teil von der systematischen Musikwissenschaft gesehen wird. Wo siehst du da die Grenze oder was sind Unterschiede, die du da aufmachst?
Also die systematische Musikwissenschaft Mir fällt das, ich mache das seit langer, langer Zeit und mir fällt es bis heute schwer, das wirklich zu definieren. Und ich kann es tatsächlich am besten definieren über so eine, also einerseits über die verschiedenen Teilbereiche, die darunter zu finden sind, wo eben ganz klar Musikpsychologie darunter fällt, aber auch musikalische Akustik oder Musiksoziologie. Es gibt eine Handbuchreihe beim Laber Verlag zur systematischen Musikwissenschaft. Die packen auch noch Musiktheorie und Musikästhetik darunter. Ich glaube, da fängt es dann aber auch schon wieder spätestens an, dass man sich da durchaus drüber streiten kann. Und dann gibt es natürlich aber auch noch solche Überschneidungen beispielsweise in die Musikpädagogik rein. Also wenn sich Musikpsychologie damit beschäftigt, wie musikalisches Lernen stattfindet, ist das natürlich extrem relevant für die Pädagogik oder auch in der musikalischen Akustik. Das hat natürlich auch massive Überschneidungen rüber in die Physik rein und benutzt natürlich ein ähnliches methodisches Instrumentarium an der Stelle.
Ja. Und im Off haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Musikpsychologie versteht sich vielfach als Disziplin, die rein wissenschaftlich forscht und Wissen schafft, um dieses Wortspiel mal zu bringen, und nicht primär anwendungsbezogen ist. Also das heißt, das ist vielleicht nochmal dann eine Abgrenzung von der Musikpädagogik, die ja in der Regel anwendungsbezogen ist, oder auch Musiktherapie, Musikmedizin, die ja auch in der Regel dann anwendungsbezogen ist.
Ja, genau. Also in der Musikpädagogik sind die meisten Studiengänge auch darauf ausgerichtet, dass man in eine Schule geht oder in eine Musikschule und dort einfach Kinder, Menschen unterrichtet. In der Musiktherapie ganz klar mit einem therapeutischen Ansatz. Und du hattest gerade auch noch die Musikermedizin genannt. Bei der ist es nochmal ein bisschen anders, weil da musst du primär Medizinerin sein, um diesen Beruf machen zu können. Und die meisten, ich behaupte mal, alle spielen natürlich ein Instrument und haben eigene Musikerfahrung oder sind teilweise auch quasi sind in beiden Bereichen promoviert, beispielsweise. Die haben aber eben das Ziel, Musiker, Musikerinnen zu behandeln, wenn die spezielle Beschwerden haben aufgrund vom Üben und von eben den starken Belastungen des Musizierens auf den menschlichen Körper. Und an den meisten Musikhochschulen oder an vielen, leider noch nicht an allen, gibt es dann eben auch immer eine Professur und entsprechende Lehrangebote, um vor allen Dingen in den 20ern in der Karriere schon präventiv wirken zu können. Und das sind Bereiche, die sich teilweise methodisch überschneiden oder bei den Themen überschneiden, wo man dann aber doch relativ klar sagen kann, die eine Person macht klar das oder jenes.
Ja, das heißt, wir halten fest, ich habe mir das hier vorhin aufgeschrieben, auch als du es gesagt hast, Eckpunkte für Musikpsychologie heißt, befasst sich mit menschlichem Verhalten hinsichtlich Wahrnehmung. Mentaler Prozesse bezüglich Musik.
Genau.
Als drei
Und wenn man es anwenden kann, ist es schön, aber tatsächlich vor allen Dingen mit dem Ziel der Grundlagenforschung, um das alles erstmal zu verstehen.
Ja.
Als du gerade von Musikermedizin gesprochen hast, das Erste, was mir in dem Zusammenhang einfiel, war Schnaps.
Okay.
Das ist eigentlich Schnaps.
Wir müssen nachher darüber sprechen, warum wir heute so einen Alkoholfokus
haben.
Ich
wollte das jetzt auch als Running Gag eigentlich fortführen. Aber ich jetzt zu dem interessanten Wein aus dem Friaul, den ich neulich getrunken habe, komme, wollte ich die Sponsorenecke aufmachen. Weil das passt, glaube ich, gerade ganz gut, weil da sehr schöne Beispiele drin sind. Sponsorenecke ziehen.
Jingle ab. Sponsorenecke. Und in der Sponsorenecke können wir euch jetzt einmal so ein bisschen konkret zeigen, was tatsächlich denn dann solche Studien ausmacht, wie solche Papers aussehen, wie so Publikationen aussehen. Und wir haben ein Buch mitgebracht.
Ja, der liebe Wachsmann Verlag hat uns das Jahrbuch der Musikpsychologie, empirische Forschung, ästhetische Experimente, das Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, ganz frisch vorbeigeschickt.
Zugeschickt. Band Nummer 30, ne? Du hast vorhin gesagt, 83 gegründet, dann haben sie nicht von Anfang an ein Jahrbuch gemacht?
Ich habe es nachgeguckt, 84.
Ja. 84.
Und ich glaube, es gab zwischendrin auch mal ein Band für 2 Jahre oder so. Kann man alles rekonstruieren auf der Webseite.
Ja, also ein Jahrbuch, klar, ganz frisch aus der Druckpresse. Und da fangen wir einfach jetzt mal an, würde ich sagen, mal so vorzustellen, wie so ein Jahrbuch aussieht. Also ich meine, ja, und zwar sind dort Forschungsberichte drin. Dann nennt sich das, was ich eigentlich ganz schön finde, nennen sich die weiteren Rubriken Spot, Nahaufnahme, Rezensionen und Berichte.
Erzähl doch mal, was da drunter fällt.
Ja gut, unter Forschungsberichte fallen Forschungsberichte, das ist einleuchtend. Ja, Spot, was fällt unter Spot? Ich habe, also du stellst Fragen, Sien.
Also hier in dem konkreten Fall fällt unter Spot ein Beitrag, wo es darum geht, mit einem ganz normalen Computer per Selbstauskunft zu messen, wie emotional wirksam oder wie sehr ein Musikstück emotional wirkt.
Spot meint, glaube ich, die Kürze des Textes. Ich glaube, das ist sozusagen wirklich ein Spotlight. So ist das gemeint.
Genau, ist auf jeden Fall ein Ticken, ist eine Ecke kürzer als die anderen Forschungsberichte und ist, also hat nicht diese, also wir haben eine sehr, sehr, sehr standardisierte Paper-Struktur in der Musikpsychologie, auch orientiert wieder an der Psychologie, wo es immer erst eine theoretische Einleitung gibt, dann eine Methode, also wie wurde diese Forschung durchgeführt, dann der Ergebnisteil, was kam heraus, und dann der Diskussionsteil, wie kann man das Ganze einbetten in die Literatur aus dem Einleitungsteil, in weitere Kontexte oder auch, was kann man an dieser Studie kritisieren, weil an jeder guten Studie gibt es was zu kritisieren.
Jetzt hast du mir das vorweggenommen, was ich eigentlich sagen wollte.
Ja, und diesem Format folgt die Spot-Kategorie nicht so streng, sondern da geht es eher darum, ja, irgendwas Interessantes vorzustellen, aber eben nicht in diesem strengen Format einer empirischen, wissenschaftlichen Studie.
Könnte man sagen, in einem eher essayistischen Format?
Nee, trifft es jetzt auch nicht.
Ist dann zu viel, was ich mache.
Wir sagen Spot-Format.
Wir sagen Spot.
Jedenfalls haben wir dann eine Nahaufnahme, die aus drei Nachrufen besteht, die sich hier, wie wir schon im Vorfeld festgestellt haben, doch erstaunlich weit von der Musikpsychologie entfernen.
Teilweise, ja.
Weil wir haben hier einen Nachruf auf Gotthilf Fischer und Chick Corea unter anderem drin. Ich finde das ist beiläufig nett zu lesen. Hatte mich kurzzeitig gefragt, was dies hier zu suchen hat. Ich persönlich fand es jetzt nicht störend, aber interessant, bemerkenswert.
Also vor allem Chick Corea als jemand, der jetzt nicht unbedingt für Forschung bekannt ist und gleichzeitig ja Scientology-Anhänger, also vielleicht auch hinsichtlich...
Das wussten die nicht.
Hinsichtlich wissenschaftlicher Arbeiten vielleicht auch andere Ansichten vertritt als viele Mitglieder der Gesellschaft für Musikpsychologie.
Ja. Aber ich glaube, da kommt noch mal so ein bisschen, also wir gehören halt immer noch zur Musikwissenschaft und die betrachtet ja gerne noch lebende oder bereits verstorbene MusikerInnen, ob es jetzt Komponisten oder ja praktizierende MusikerInnen sind oder so. Und das kommt an der Stelle einfach noch mal durch, dass man auch einfach mal schaut, was haben die so gemacht, wie haben die zum Musikleben beigetragen, welche Bedeutung hatte das dann für Menschen, die Musik gehört haben.
Wie gesagt, ich fand das auch durchaus erfrischend, weil dann auch die Rezensionen sind durchaus erfrischend, weil auch die sich jetzt nicht sehr autark jetzt nur im Bereich der Musikpsychologie bewegen, sondern da auch
nicht,
Bücher drin sind, wo auch du, Herr Siedenpriestke, vorkommst.
Wo auch ich einen Beitrag zugeschrieben habe.
Ja. Also die Bücher, die vorgestellt werden, sind Henning Albrecht, Leitmotivik in der Filmmusik, Eckehard Pristik hat ihn geschrieben. Genau.
Nee, Klaus Wieler hat ihn geschrieben.
Ah, nee, Klaus Wieler, ich seh's. Ja, jetzt bin ich in der...
Eckehard Pristik hat von Wolfgang Grazer und Nils Rosch Musik und Migration besprochen.
Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht.
Also in dem Buch bin ich drin. Das ist meine erste Publikation.
Cool. So,
herzlichen Glückwunsch!
Das Buch ist von 2018. Das heißt, dementsprechend ist die Forschung von 2016. Also ist auch schon ein bisschen.
Anyway, jedenfalls Musikdramaturgie im Film, Improvisieren, Lob der Ungewissheit. Also es geht natürlich schon, manchmal wird da was vorgestellt, was in die Richtung Musikpsychologie geht. Aber auch da ist es eigentlich sehr breit gefächert. Und dann haben wir eigentlich noch den klassischen Berichteteil, wo über Konferenzen berichtet wird.
Ja.
Das ist ja so nettes, habe ich auch mal geschrieben, als Student noch, hat man dann so...
Ist einfach eine, man geht anders durch eine Konferenz, wenn man weiß, man muss danach einen Text drüber schreiben.
Ja,
man geht
viel bewusster durch.
Okay, so formulierst du es. Ich sage, man geht bewusster durch eine Konferenz und nimmt mehr mit ab.
aber das ist schon Arbeit.
So. Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt, dieses Jahrbuch, das mehr oder weniger jährlich rauskommt,
schon meistens.
Sofern das alles läuft, gibt eigentlich einen ganz guten Überblick über aktuelle Forschung innerhalb der deutschen Musikpsychologie.
Vor allen Dingen der deutschen Community, genau. Also es sind auch bei den Forschungsberichten ein paar auf Englisch dabei. Und das, was im Buch, also vor allen Dingen die Paper, die im Buch veröffentlicht werden, werden vorab auch dann, wenn sie fertig sind, nach Einreichung und dem Peer-Review-Verfahren, also die werden alle Forschungsberichte im Jahrbuch werden auch von KollegInnen begutachtet, die werden dann auch schon vorab als PDF Open Access veröffentlicht. Und das ist einfach eine sehr schöne Neuerung bei uns gewesen. Und das macht das Ganze dann eben auch attraktiver für Leute, die eben kein Deutsch lesen können, sondern nur im englischsprachigen Bereich unterwegs sind.
Da wollte ich nämlich auch einhaken, oder wolltest du dazu was sagen?
Ich wollte dazu einhaken auch.
Ja.
Du hast uns freundlicherweise dann einen Artikel rausgesucht und gesagt, lass uns da doch mal ein bisschen genauer drauf schauen.
Ja.
Und da würde ich jetzt vielleicht einsteigen und wir verlinken euch den, weil natürlich, dadurch, dass es Open Access verfügbar ist, dieser Artikel für alle kostenlos zu lesen ist, auch wenn ihr nicht so das Glück habt wie Daniel und ich, vom Wachsmann Verlag dieses ganze Buch zugeschickt zu kriegen.
Man bekommt es auch zugeschickt. Jetzt kommt mal mein Werbeblock als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie.
Ja, sehr gut.
Passt in die Sponsorenecke.
Ja. Was kostet das im Jahr?
Studis 22, Vollmitglieder 45 Euro. Man kommt dann auch günstiger auf die Tagung und.
Na, ich würde mal sagen, 22 Euro, das Buch ist wahrscheinlich teurer oder so. Ne?
Davon gehe ich aus.
Ich möchte ganz kurz, bevor wir dann da in Medias Res gehen, vielleicht sollten wir kurz die. Forschungsberichte nennen, weil das, glaube ich, dann auch einfach zum ersten Mal so ein konkretes Beispiel ist, was man wirklich empirisch dort untersucht. Mhm. So, wie gesagt, wir müssen uns jetzt nicht ich möchte das jetzt nicht kritisch alles auseinandernehmen, pro und contra, sondern einfach nur mal um so ein Spektrum aufzumachen. Also, wir haben Struktur subjektiver Theorien über Musikalität und Validierung eines Messinstrumentes. Klingt also erstmal sehr theoretisch. Dann haben wir Educate the Dance Floor, Exploring and Classifying Spotify Music Listening Before the During the COVID-19 Pandemic and Dach Countries. Also da geht es explizit darum, was hat man davor, was hat man danach gehört.
Davor und währenddessen.
Genau, Entschuldigung. Wir sind ja noch
danach wissen wir noch nicht.
Ja, vergessen kurz. Kurzzeitig vergessen. Ich fühle mich schon sehr danach.
Weitere Artikel sind Attentive and Emotional Listening to Music, The Role of Positive and Negative Effect. Oder auch so etwas vom Titel her finde ich sehr einleuchtend und sehr schön. Lärmempfindlichkeit und mobiles Musikhören im urbanen Umfeld.
Wobei, den habe ich gelesen, das ist interessant, die nehmen so ein bisschen ihre eigene Studie hinten raus dann auseinander, weil gerade so Lärmempfindlichkeit ein sehr, sehr subjektive, also sehr schwer zu fassen ist.
Ja, garantiert. Also ja, ich glaube, das unterscheidet sich massiv zwischen verschiedenen Leuten.
Ja,
genau.
Kann ich in Berlin immer sehr zu relaten, muss ich sagen.
Mhm.
Genau, auch sehr spannend, um mal ein bisschen weiterzugehen, fand ich die Studie Just the Two of Us, der Einfluss des Blickkontakts zwischen einem Pianisten und seinem Medienpublikum auf die soziale Präsenz und das Unterhaltungserleben einer audiovisuellen Klavierperformance. Wobei das ist so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen normativ. Ich habe schon, also eigentlich weiß man schon, was dabei herauskommt, aber ich finde es sehr interessant, dass das mal einer dann wirklich überprüft.
Muss man halt auch überprüfen, weil ansonsten, also es gibt so ein paar prototypische Reaktionen auf Forschungsergebnisse. Das erste ist, oh, das kann ja gar nicht sein. Dann gibt es das, oh, das habe ich ja schon immer gewusst.
Ja.
Und dann gibt es auch so den Fall, also ich kenne da jemanden, bei dem ist es ganz anders. Und du bist jetzt voll in Kategorie 2 drin gewesen. Wir müssen es aber halt trotzdem einmal rausfinden, wir Empiriker.
Absolut. Ich habe ja nun auch Soziologie studiert und ich habe immer den Eindruck, gerade wenn ich soziologische Bücher lese oder auch selbst soziologisch schreibe, also mein Schreibstil entwickelt sich so ein bisschen aus der Soziologie, dann bediene ich da eigentlich in der Regel immer so Gemeinplätze. Also ich finde, ein gutes soziologisches Buch ist immer, wo man liest und sagt, ja, wusste ich schon, dachte ich mir. So, ne? Also, aber man muss es ja trotzdem irgendwie aufschreiben mal. So, also dementsprechend, das sollte jetzt gar keine Kritik sein.
Und strukturieren.
Ja.
Und der Artikel, den wir uns heute so ein bisschen genauer anschauen, trägt den schönen Titel Musikalischer G-Faktor oder multiple Faktoren, Struktur- und Leistungskennwerte der musikalischen Hörfähigkeit von Jugendlichen. Und dabei geht es, ich frame das mal ganz grob und dann darfst du in die Details gehen, dabei geht es um die Frage, hängt Musikalität und Intelligenz miteinander zusammen? Und gibt es quasi einen großen, übergreifenden Faktor Musikalität, der vorhanden ist oder nicht? Oder untergliedert sich das in viele feinere Unterfaktoren? Sowas wie, jemand ist zwar, hat ein gutes Rhythmusgefühl, aber überhaupt gar kein Gespür für Tonhöhe, um mal ein Extrembeispiel zu konstruieren. Mhm. Und diesen Fragen geht diese Studie nach. Und damit würde ich an Anna, die Expertin, übergeben. Was passiert da im Detail? Wie ist die Studie aufgebaut und was sind Ergebnisse?
Ja, ich bin mal so frei und mache noch mal kurz einen kleinen Schlenker. Es gibt ja so in der Allgemeinheit das Gefühl, dass Musik Musikalität und Intelligenz ja irgendwie zusammenhängen oder auch, wer gut in Musik ist, ist auch gut in Mathe, weil Musik sind ja Schwingungen und wenn sie konsonant sind, folgen sie Brüchen und das sind ja Zahlen und dann kommt man irgendwie zu Mathe. Die kurze Antwort darauf ist, so einfach ist es natürlich überhaupt nicht, aber trotzdem macht es Sinn. Also wir beobachten immer wieder Zusammenhänge zwischen eigener Musikpraxis von Leuten und deren Intelligenz und die Frage ist halt, woher kommt das? Also hat tatsächlich die Musik eine Auswirkung auf Intelligenz, das Musizieren, oder ist es dann vielleicht eher so, dass wenn man in der Lage ist, sich dreimal die Woche für eine Dreiviertelstunde hinzusetzen und zu üben als 13-jähriger Jugendlicher, dass man dann eben auch die Voraussetzungen hat, in anderen Dingen sich eine Dreiviertelstunde hinzusetzen und zu lernen und zu üben und dass sich dann eben auch im Laufe der Zeit positiv auf sowas wie eben ja, die Ausprägung der eigenen Intelligenz auswirkt. Also da gibt es quasi so einen ganz großen Bereich, wo wir immer wieder diese Korrelationen beobachten und einfach mal wissen wollen, woher kommen die. Und was ich an dieser Studie ganz, ganz schön finde, ist, dass die so klar und theoriebildend wirklich ist. Also die gehen in die Studie rein und auch im Bereich der Intelligenz gibt es eben diese zwei großen Modelle. Einmal das G-Faktor-Modell, dass es eben einen Generalfaktor gibt und unsere verschiedenen kognitiven Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen, ob jetzt sprachlich oder logisch oder ja, was man sich noch so denken kann, die liegen dann diesem einen G-Faktor zu einem sehr großen Teil zugrunde. Oder ist es eher die Idee, dass wir verschiedene Intelligenzen haben, die eher unabhängig voneinander sind? Und was dann eben die Viola Pausch, der Daniel Müllensiefen und Reinhard Kupitz gemacht haben, ist zu schauen, welches dieser Modelle, also dieses, es gibt einen Faktor, der sich auf verschiedene Teilbereiche auswirkt oder es gibt sehr viele einzelne Bereiche, welches davon eher zutrifft. Und das ist im Rahmen von einem der, wie ich finde, auch spannendsten aktuellen großen Forschungsprojekte entstanden, und zwar dem Long-Gold-Projekt, wo ja seit ein paar Jahren, und da hat Corona natürlich auch richtig fiese reingegrätscht, an deutschen und englischen, und ich glaube, es sind noch ein paar mehr europäische Länder dazugekommen, Schulen ab so Schulklasse 5, also so bei 10-jährigen Jugendlichen, verschiedene Musikalitätstests, die auch in diesem Rahmen entwickelt wurden, und Intelligenztests und Persönlichkeit und Schulleistung und all das erfasst wurden. Und man sich mal diese Phase der Jugend anguckt, auch mit der Frage, welche Jugendlichen, die mit 8 angefangen haben, Klavier zu spielen, spielen mit 12 noch Klavier, spielen es mit 15 noch, spielen es mit 20 noch. Und in dem Rahmen sind eben dann auch dort die Daten gesammelt worden und man hat dann eben geschaut, ja, welche dieser beiden Modelle eher zutrifft. Und rausgekommen ist eben, dass dieses G-Faktor-Modell sehr viel besser zu den Daten passt, also dass Musikalität ja eine sogenannte latente Variable zugrunde liegt, die wir nicht direkt messen können. Also wir werden nie im Leben ein Lineal für Musikalität finden, sondern müssen das sehr mühsam und mit sehr vielen verschiedenen Einzelaufgaben messen und können uns dem dann zunehmend besser nähern. Und das wirkt sich dann eben auf verschiedenes musikalisches Verhalten aus.
Das heißt aber so etwas wie den Extremfall, den ich vorhin konstruiert habe. Jemand hat ein sehr gutes Rhythmusgespür, aber kein Plan von Tonhöhe, das gibt es eigentlich nicht. Also der.
Doch, natürlich. Die Welt ist wahnsinnig bunt.
Oder und ist die Ausnahme aber? Es ist eher so, dass es einen übergreifenden Faktor gibt, diesen G-Faktor.
Genau, es gibt einen übergreifenden Faktor, aber trotzdem, das ist ja immer so die Krux an dieser ganzen psychologischen Forschung. Wir versuchen, Dinge herauszufinden, die hoffentlich irgendwie für alle gelten. Und dann sehen wir immer wieder die Fälle, wo es überhaupt nicht so funktioniert, sondern ganz anders.
Das ist halt Statistik halt.
Die Ausnahmen, die Regel bestätigen.
Ja, das bleibt halt immer so.
Ja. Ja.
Kannst eine Statistik haben von 15-1 Torschüssen und Spiel 0-1 verlieren.
Ich möchte aber trotzdem, die Studie kommt zu dem Ergebnis, also das möchte ich nochmal so hervorheben, weil das, glaube ich, jetzt so ein bisschen untergegangen ist, wenn man immer diese Extrembeispiele konstruiert. Die Studie sagt letzten Endes, es gibt einen großen Faktor Musikalität, der sich auf unterschiedliche Bereiche.
Also wahrscheinlich. Also
der Musikalität auswirkt.
Ja. Und vielleicht auch nochmal, also um nochmal ganz kurz auf diese Tests einzugehen, die Sie verwendet haben. Da ist sowohl eine Art Rhythmustest dabei, also wo man erkennen soll, ob ein eingespielter Beat auf dem Schlag ist oder daneben, als auch ein Test, wo es darum geht, sind zwei Melodien, die ich gerade gehört habe, gleich oder verschieden. Aber es ist auch ein Emotionserkennungstest dabei.
Hab ich gesehen.
Das heißt, es sind nicht nur so, also es ist nicht nur sowas, was so in den klassischen Bereich Gehörbildung noch reinfällt, sondern auch, und das macht diese ganzen Testverfahren natürlich super kulturspezifisch, auch Tests zu Dingen, die Musik ausdrücken soll, die natürlich massiv an das gebunden sind, wie wir gelernt haben, oder welche Musik wir gehört haben, als wir aufgewachsen sind.
Also nicht nur das, das sind ja noch mehr Tests und noch mehr Faktoren und Parameter, die dort abgefragt werden. Und dieser Bericht bringt das Ganze auch Tableau, also die geht ziemlich deep in die Methode rein. Mhm. Und so wie zum Thema, was ist Musikwissenschaften und wie groß ist Musikwissenschaften? Also ich bin da in der Tat als historischer Musikwissenschaftler dann irgendwann auf Seite 5 ausgestiegen. Also wo ich dann gesagt habe, so, das war's. Also ist so... Erzählt mir was vom blauen Affen. Also da war ich dann einfach, das ist, obwohl es sozusagen ja dieselbe Disziplin ist im weitesten Sinne, war ich da raus dann.
Ja, und das ist, vielleicht ist das auch nochmal eine andere Art und Weise, wie man sagen kann, welche verschiedenen Arten von Musikwissenschaft es eigentlich gibt. Also es gibt halt diesen großen Bereich der geisteswissenschaftlichen Musikwissenschaft, wo ja hermeneutisch gearbeitet wird, mit Materialien aus dem Archiv, wo man versucht, eine Geschichte zu rekonstruieren. Dann gibt es den sozialwissenschaftlichen Bereich, wo Musikpsychologie drunter fällt, wo mit allen möglichen Methoden gearbeitet wird, vorrangig empirisch, quantitativ, aber auch qualitativ, mit Interviews führen, mit Videobeobachtung. Und dann gibt es aber auch noch den naturwissenschaftlichen Bereich, wo vor allen Dingen die Akustiker drin sind, mit ihren Messungen und ihren ganzen physikalischen Modellen. Und das ist alles Musikwissenschaft. Das ist eigentlich mega, ist mega genial. Ja, weil egal, also wofür man sich interessiert, in der Musikwissenschaft findet eigentlich jeder sein Plätzchen.
Ja, das ist immer so, wo ich dann als Geisteswissenschaftler dann halt einfach sage, so ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ihr da macht. Ich bin aufs Ergebnis gespannt. Das nehme ich dann.
Geht mir bei soziologischen Texten dann im Umkehrschluss genauso. Genau,
so, also ist ja sowieso bei Studien oft so, dass man dann die Einleitung liest und dann am Ende nochmal die Diskussion.
Ja, ja, genau.
So, dann hast du halt eben das Ergebnis und das ist ja das, was dann oftmals auch nach außen getragen wird. Wobei dann gerade der Methodenteil, Theorie und ne, Durchführung und Beschreibung der Experimente, das letzten Endes die Qualität dieser Studie ausmacht.
Ja.
Also
das
Ergebnis, manchmal kommen dann da enttäuschende Ergebnisse raus, weil man entweder sagt, ja, Versuchsaufbau war irgendwie fehlerhaft oder der kommt zu ganz anderen Ergebnissen, als wir uns das erhofft haben und die sind dann mit dem Forschungsdesign dann nicht valide genug. Aber trotzdem kannst du dann sagen, ja, es ist aber vom Ansatz her eigentlich eine gute Studie und du kannst sagen, okay, das, was wir uns erhofft haben, kommt nicht raus, aber das ist ja auch ein Ergebnis und mit dem kann man weiterarbeiten.
Das ist ja der, genau, ja, aber jetzt machen wir einen Riesenpass auf, ja.
Ja, aber das muss unsere Disziplin, das müssen alle empirischen Disziplinen auch wirklich noch lernen, damit besser umzugehen. Ja. Das ist jetzt gerade eine Steilvorlage für diese große Replikationskrise, in der wir, wie ich finde, immer noch drinstecken. Fing in der Psychologie an, ich glaube tatsächlich auch in der therapeutischen Medikamentenforschung, dass man festgestellt hat, oh, wir wiederholen jetzt gerade Wirksamkeitsstudien zu Psychopharmaka und die wirken gar nicht so gut, wie wir dachten. Oder auch psychologische Effekte, die man beim zweiten, dritten Mal durchführen der Studie so nicht mehr finden konnte. Und das betrifft die Musikpsychologie auch.
Wenn ich da ganz kurz, also ihr wisst ja, dass ich solche Diskussionen seit 15 Jahren am Küchentisch führe. Aber es ist in der Tat so, dass in der Gesamtpsychologie, wenn es die Musikpsychologie auch betrifft, so die kritische Reflexion, so wie wir sie als Geisteswissenschaftler eigentlich ja immanent haben, ist dort in der Tat nicht so ausgeprägt, um es mal vorsichtig zu sagen.
Aber gleichzeitig meintest du vorhin zu einem der Paper, die machen das ja ganz schön dolle. Also,
das ist jetzt hier, scheint so ein State of the Art zu sein. Also dass man hier jetzt geht, man, also das ist fast schon ein bisschen zu viel gewollt an der einen oder anderen Stelle, was die kritische Reflexion, aber offensichtlich, also meine Interpretation dessen, dass dort die kritische Reflexion in diesen Papern sehr dolle ist, habe ich persönlich jetzt eher so als reflexartig so ein bisschen interpretiert, also dass da offensichtlich Nachholbedarf ist. So.
Ich habe einen Vorschlag,
ja?
Dass wir die Sponsorenecke schließen und dann, weil du uns auch quasi Paper mitgebracht hast, wir können da über Replikationskrise tatsächlich auch noch mal im Detail sprechen anhand zweier Studien, die du uns mitgebracht hast.
Jedenfalls, um das abzuschließen, ein sehr interessantes Jahrbuch, durchaus zu empfehlen, ein guter Aufschlag und ein guter Überblick, kommt jedes Jahr im Wachsmann raus.
Genau, und man kann es in Bibliotheken finden und für alle, die da nicht hingehen wollen, findet man sehr viel auch auf der entsprechenden Webseite.
Sehr gut.
Und wie wir euch versprochen haben, möchten wir ein bisschen über die Replikationskrise, wie du es genannt hast, Anna, reden.
So habe ich es nicht genannt, so haben es schlaue Leute vor mir schon genannt.
Das hast du dann reproduziert selber, das Wording.
Eine Replication Crisis heißt das Ganze, genau.
Sag zum einen mal, was versteht man da drunter? Und wir haben hier zwei Papers, die wir euch auch verlinken, die das mal so ein bisschen zeigen, was das in der Praxis bedeutet.
Also ganz konkret funktioniert psychologische Forschung so, dass sie oft eine Sache untersucht und dann nimmt man die als, das ist jetzt ungefähr so hin und baut darauf auf. Aber was andere Wissenschaften machen, also zum Beispiel in einem Biologie- oder Chemielabor, da wird das gleiche Experiment nochmal und nochmal und nochmal gemacht. Und wenn irgendjemand irgendwo auf der Welt das einmal diesen und jenen Stoff herstellen konnte in der Chemie, dann wollen das 10 Leute in 10 anderen Laboren auch machen. Das heißt, die sind viel sorgfältiger darin, dass wenn in einer Studie was geschrieben wird, dass man dann auch wirklich sicher gehen will, dass das so ist und so funktioniert und man sich darauf verlassen kann. Und in der Psychologie ist es leider nicht so.
Und gleichzeitig ist es ja ein Gütekriterium von einer guten Studie, so dass, wenn du es reproduzieren kannst, dann sollte im Idealfall ein ähnliches Ergebnis rauskommen. Genau. Habe ich in der Schule, glaube ich, damals, als wir über Empirie gesprochen haben, also ein Gütekriterium von Experimenten gelernt.
Ja. Und die Psychologie hat halt aber auch noch so ein bisschen das Problem, wir haben es mit Menschen zu tun. Das heißt, wenn wir einmal 50 Menschen zufällig aus der Bevölkerung ziehen und das Ganze nochmal machen und dann bilden wir bezüglich deren Schuhgröße oder Körpergröße einen Mittelwert, haben wir immer Abweichungen. Und das spielt da eben auch nochmal rein, dass wir einfach es immer mit Menschen zu tun haben, die eine Tagesform haben, eine Persönlichkeit und so weiter und so fort. Und das hat dann eben dazu geführt, dass man so vor, 10, 15 Jahren gemerkt hat, dass Studien, die häufig nur so einmal durchgeführt wurden und dann veröffentlicht wurden, wenn man die wiederholt hat, ist häufig dieses Ergebnis nicht nochmal so gefunden worden, sondern in den meisten Fällen ein kleinerer oder sogar gar kein Effekt. Und da gab es im Jahr 2015 bei Science auch ein Paper dazu, wo man das wirklich mal systematisch gemacht hat und aus einem bestimmten Jahrgang und mehreren psychologischen Zeitschriften einfach alle Studien repliziert hat, um dann zu schauen, wie viele davon konnte man ähnlich replizieren und bei wie vielen davon ist man gescheitert. Und diese Diskussion ist auch noch weiterhin im Gange. Also es gibt Leute, die das kritischer und Leute, die das aber auch entspannter sehen. Und in der Musikpsychologie gab es in der Zeitschrift Musicae Scientiae 2013 auch eine Sonderausgabe zu dem Thema, wo 4, 5 Replikationsstudien drin waren. Also es wurde einmal eine Studie gemacht, die wurde dann in dieser Zeit für diese Zeitschrift nochmal durchgeführt und dort veröffentlicht. Und ein ganz cooler Kniff, die AutorInnen der Originalstudien haben einen kurzen Kommentar dazu geschrieben. Das ist sehr interessant zu lesen teilweise. Genau, und ich habe eine Studie mitgebracht, um ein bisschen Self-Promotion zu betreiben, wo ich an der Replikationsstudie mitgearbeitet habe. Und das ist tatsächlich auch nicht meine einzige. Also ich glaube, ich war bei 3, 4 Replikationsstudien bisher schon involviert.
Das Original ist von 1997, quasi die Studie, die du repliziert hast und trägt den Titel The Aesthetic Quality of a Quantitatively Average Music Performance, 2 Preliminary Experiments bei Bruno Repp.
Ja.
Was hat er genau untersucht?
Ja, er hat 10 PianistInnen gebeten, Schumanns Träumerei einzuspielen und das haben die auf einem Klavier gemacht, wo er direkt die Timing- und Lautstärke-Informationen abnehmen konnte. Und dann hat er in einem Hörexperiment danach sowohl diese 10 Einzelperformance raten lassen, wie gut die gefunden wurden, als auch eine 11. Version davon, wo er eben die Timing- und Lautstärke-Informationen der anderen 10 Performances gemittelt hat. Und bei ihm war es so, dass eben diese Average Performance, diese gemittelte Performance am zweitbesten bewertet wurde.
Also ein sehr hohes Rating bekommen hat.
Genau. Und dahinter liegt die sogenannte Minimal Distance Hypothesis. Das gibt es zum Beispiel auch bei so psychologischer Forschung zur Attraktivität von Gesichtern, dass je mehr Gesichter wir mitteln und das Ergebnis davon dann als umso attraktiver empfunden wird.
Das heißt, Durchschnitt finden wir immer gut.
Durchschnitt finden wir Menschenspitze.
Jetzt
Durchschnitt ist harmlos.
Geheimnis von Helene Fischer.
Helene Fischer ist Durchschnitt?
Habe ich jetzt gerade herausgefunden.
Ist Helene Fischer Durchschnitt? Weiß ich nicht.
Würde ich nicht unterschreiben.
Neulich habe ich mich mit Helene Fischer beschäftigt, aber das tut jetzt nicht zur Sache.
Beim Weinen nachher, Daniel.
Ja.
Genau. Und was hast du dann gemacht, Anna, wenn du die Studie repliziert hast?
Wir haben uns aus der Rep-Studie, also der Reinhard Kopitz ist mein Doktorvater ja auch und der ist bekannt dafür, dass wenn er eine Studie gut oder interessant findet, dass er dann die Autoren anschreibt und nach den Stimuli fragt. Und man lernt extrem viel daraus. Also wenn man sich wirklich diese Materialien nochmal selber zu Gemüte führen kann, ja, hat man nochmal einen ganz anderen Blick. Und diese Stimuli lagen bei ihm auf dem Computer rum Und dann haben wir aus der Rap-Studie 3 dieser Einzelperformances, von denen es eben 10 gab, genommen. Die beste, eine mittlere und die schlechteste und eben diese gemittelte. Und haben dann in der Online-Studie auch mit einer sehr viel größeren Stichprobe und teilweise, also die eine Hälfte kam aus Deutschland, die andere Hälfte aus Taiwan. Da war eben auch ein damals Student, inzwischen, der ist fast fertig mit seiner Doktorarbeit, der Shinrei Lin, involviert. Und wir haben tatsächlich das Gleiche rausgefunden, so cool. Ungefähr. Und bei uns ist die gemittelte Performance sogar auf Platz 1 gelandet.
Oh, der Durchschnitt noch besser.
Sogar noch besser. Wir sind noch durchschnittsliebender geworden in den letzten 20 Jahren. Ja.
Wobei Arnold Schönberg ja schon gesagt hat, der Mittelweg ist der einzige, der nicht nach Rom führt. Okay.
Ich sitze hier mit Geisteswissenschaftlern zusammen. Ich merke es.
Es tut uns leid.
Ich würde mich da nicht ganz so sehr verorten wie Daniel.
Ja, okay. Ja. Aber einfach mal so Schönberg zitieren, käme ich nie auf die Idee.
Ist auch ein doofer Spruch eigentlich.
Ja, eigentlich schon, ja. ich finde ihn auch fragwürdig, aber er passte jetzt hier gerade ganz gut.
Ja. Und das ist tatsächlich eine der wenigen Replikationsstudien, die in Anführungszeichen erfolgreich war, also wo in der Musikpsychologie, wo mehr oder weniger das Gleiche rausgekommen ist. Also bei den anderen, wo ich involviert war, war es jedes Mal so, nein.
Okay. Super spannend, dass du uns das mitgebracht hast und dass es ungefähr das gleiche Ergebnis ist. Du hast uns noch eine Studie mitgebracht. Wir verlinken euch alles auf der Homepage. Und zwar eine Studie, wo es um Persönlichkeit und Musikpräferenzen geht. Und Daniel, du hast dir ein paar Fragen auch überlegt hinsichtlich Musikpräferenzen.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, aber wir haben noch überhaupt gar nichts auf unserer Playlist. Dementsprechend haben wir im Off kurz vorhin über Van Halen geredet, weil eigentlich sie einen Nachruf über Eddie Van Halen schreiben wollte und jetzt hat er festgestellt, dass der ja schon 2 Jahre tot ist, leider.
Ja, da bin ich zu spät.
Das ist zu spät für den Nachruf. Ich meine, kannst du über Eddie Van Halen trotzdem noch was schreiben, das ist schon bestimmt spannend. Und wir haben in dem Zusammenhang, und das ist so ein ganz klassisches Beispiel, was man halt aus seiner Jugend und Kindheit und Erwachsenen und Heranwachsenden und Coming of Age Anyway Alter kennt, dass ich gestern tatsächlich von Van Halen Why Can't This Be Love gehört habe und dort Assoziationen zu habe, sofort, die 20 Jahre her sind. So. Ich hatte ähnliches Erlebnis mit Radiohead Pablo Honey vor 3 Wochen, was ich wiederum seit gefühlt 20 Jahren nicht gehört habe und es war alles wieder da. Mhm. So, also das war sozusagen ein emotionaler Output, der sehr, sehr, sehr stark war. Also auch, der ging über Gerüche, über Bilder, über Szenarien, so, ne? Und ich glaube im Endeffekt, und das ist jetzt meine Küchenpsychologie und dann kommst du ins Spiel, dass sowas sehr funktional äquivalent ist. Also es funktioniert auch, ich hatte mir mal den Spaß erlaubt, mir eine kleine Probe eines nicht mehr vorhandenen Parfums zu kaufen, was ich vor 20 Jahren trug, das Parfum. Und das hat mich fast umgehauen. Ne? Also das war eigentlich kaum zu ertragen, weil ich diesen Geruch seit 20 Jahren nicht mehr gerochen habe. Aber emotional funktioniert das ähnlich mit Musik auch. Mhm. So, aber die Frage ist, was ist dem zugrunde liegen? Also ne, man als normaler Mensch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hinterfragt man das ja nicht. Das sind sozusagen Gefühle, die man wahrnimmt und auslebt oder auch nicht.
Mhm. Bei mir ist das auch ganz stark beim Thema Essen. So, wenn ich bestimmten Kuchen von meiner Oma zum Beispiel esse, ist es bei mir tatsächlich stärker als bei Musik, lustigerweise, trotz meines Berufs.
Ja, okay. Wir sollten noch so ein Side-Podcast-Projekt machen, Kuchengespräch.
Kuchengespräch.
Ich hatte das auch mit dem Essen.
Ja.
Genau, ich habe bei Toben Bienenstich gekauft. Und der Toben Bienenstich, der schmeckt immer noch genauso wie 1986.
Cool.
Completely gleich. Gut, bitte. Also du hast das mit Essen, ja?
Ja, ich habe das eher mit Essen. Der grundlegende Mechanismus dahinter ist einfach der, dass wenn wir jünger sind, Dinge stärker emotional auf uns wirken und wir einfach ein größeres Spektrum an Emotionen, sowohl ins Gute als auch ins Gut-Schlecht, ist ja immer so eine schwierige Kategorie, also sowohl bezüglich fröhlicher Emotionen als auch bezüglich Trauer, Wut, Angst und so weiter haben. Und je älter wir werden, umso schmaler wird quasi der Korridor. Und dementsprechend, wenn gerade auch so Pubertät oder junges Erwachsenenleben, da knallen solche Reize einfach nochmal sehr viel stärker rein, als es dann mit 40 oder 50 irgendwann der Fall ist. Mhm. Und in der Zeit passiert in unserem Leben auch viel. Wir erleben viele Dinge zum ersten Mal. Und wenn die dann eben mit sowas verknüpft sind, wie einem bestimmten Musikstück. Also ich weiß zum Beispiel noch, mein Abschlussball lief Summer of 69. Dazu habe ich getanzt. Das weiß ich zum Beispiel jetzt noch. Oder auch im Schulchor damals haben wir Brahms Requiem gesungen. Und das war mega genial. Und dann fange ich in Bremen an zu studieren und wir haben da auch Brahms Requiem im ersten Semester im Hochschulchor gesungen. So, und da sind eben ja kulturelle Gegenstände alle in der Lage dazu, eben solche Erinnerungen in uns hervorzurufen, die dann aber auch immer sehr individuell sind. Also es gibt dann solche allgemeinen Effekte wie über sowas wie Nummer 1 Hits aus einem bestimmten Jahr. Aber das wäre eher ein Fall, wo ich sagen würde, so eine quantitative Verallgemeinerung suchende Forschung funktioniert da nicht ganz so gut, sondern da ist tatsächlich eher eine qualitative, die auf die einzelnen Biografien schaut, mindestens genauso erfolgsversprechend und interessant.
Wobei diese G-Faktor-Studie, die ist ja wirklich so advanced, dass man ja wirklich da versucht hat, all diese qualitativen mit reinzubringen. Ne? Also je größer man sozusagen, je größer man falsifiziert und je größer man das halt sozusagen widespreadet, desto mehr versucht man ja zu vereinnahmen.
Aber, genau, aber ja. Und diese Studie macht ja keinerlei Aussagen über die Musik, die Leute hören oder spielen, die teilgenommen haben. Das blendet die komplett aus, um eben zu einer solchen Verallgemeinerung zu kommen, so gut es geht.
Klar, ja. Man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, weiß ich nicht, bei mir ist es Wieniawski Violinkonzert, bei dir ist es, weiß ich nicht, Oasis oder so. Nein, gut, es ist nicht.
Nein,
definitiv nicht.
Okay, dann, ja, wie auch immer, aber klar, also das kann man nicht,
Meintest du wegen des englischen Haarschnitts?
Ja, wahrscheinlich, der hat mich drauf gebracht jetzt. Ja, ja.
Ich war Montag noch in Manchester.
Ja. Siehste? So weit war ich nicht weg.
Und habe dort in der Bahn tatsächlich auch Oasis gehört.
Aber siehste?
Ich hab Oasis erst, also...
Ja, bist zu jung, wa? Ist eher meine Generation noch dann.
Nee, ich bin eigentlich nicht zu jung, aber ich bin da nie so ganz drauf klargekommen.
Ah, okay. Gut.
Du hast uns aber eine Studie mitgebracht und das ist dann, würde ich sagen, so der Abschluss.
Ja, wir müssen einen Schluss machen.
In der Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Musikpräferenzen erforscht werden. Vielleicht kannst du uns da nochmal erläutern, gibt es da Zusammenhänge, was zeigt diese Studie?
Das ist eine sogenannte Meta-Analyse und ich liebe Meta-Analysen. Ich lese gerne, aber irgendwann reicht es mir auch immer und Meta-Analysen machen eine sehr schöne Sache. Die fassen nämlich viele Studien zu einem Thema zusammen und zwar nicht nur als Überblicksartikel, sondern verrechnen dann auch die Ergebnisse und dafür müssen diese Einzelstudien sich natürlich sehr, sehr, sehr ähnlich sein. Und die haben geschaut, ob so 5 grundlegende Musikpräferenzdimensionen mit 6 Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängen und wie stark dieser Zusammenhang ist. Und das Spannende ist, dass diese Zusammenhänge, wo man im ersten Moment denkt, boah, Musikgeschmack, Persönlichkeit, meine Musik verrät doch, wer ich bin, dass die insgesamt ganz schön klein sind. Und das sind wirklich, ja, wir nennen es in der Fachsprache sogenannte kleine Effekte. Das jetzt in Zahlen auszudrücken, ist schwierig. Aber also wir finden zum Beispiel einen der größten Effekte, einen der größten Zusammenhänge zwischen dem sogenannten Sensation Seeking, also wie sehr suche ich intensive Situationen, so Klassiker wäre Bungee-Jumping oder ja Situationen, die richtig Nervenkitzel produzieren und der Gruppe der intensiven Musik, wo dann sowas wie Punk und Heavy Metal drunter fallen. Und quasi der Persönlichkeitsfaktor, der am ehesten mit unserem Musikgeschmack korreliert, ist die Offenheit für Erfahrungen. Und da haben wir dann eben auch eine Korrelation, auch wieder mit dieser intensiven Musik, aber auch mit der sogenannten Sophisticated-Kategorie, wo klassische Musik, Avantgarde und ich glaube auch Jazz drunter fällt. Aber das ist also wirklich die Kernbotschaft des Ganzen ist, es gibt da ein paar kleine Effekte, aber es sind wenige und sie sind tatsächlich relativ klein. Und meine Erklärung ist einfach die, dass Musikgenres und dann nochmal mehr eben, wenn wir anfangen, Musikgenres zusammenzufassen, so unspezifisch werden und ja, quasi zu sehr darüber hinwegglätten, wie vielfältig unser Musikgeschmack ist. Weil wenn die meisten mal so bei sich überlegen, wir können schon sowas sagen wie, ich höre gerne dieses und jenes Genre. Aber uns fällt dann sofort ein, was unsere Lieblingsband in dem Bereich ist und welche Bands wir da drin auch gar nicht mögen. Das heißt, diese Zusammenfassung zu Genres hat da halt auch wirklich ihre Schwierigkeiten, weil sie zu ungenau ist.
Und das steht in der Diskussion ja auch drin, dass prinzipiell eigentlich so ein Genre-Denken irgendwie auch dann schnell an seine Grenzen stößt. Ne? Oder wenn du halt sagst, Punk und Metal werden aufgefasst, wie hast du es gerade genannt? Als extreme Musik?
Intensiv, ja.
Ist das natürlich irgendwie auch so eine Kategorisierung, die irgendwie vielleicht fragwürdig ist oder teilweise auch nicht mehr ganz hinhaut, wenn ich jetzt intens mit subversiv in Verbindung bringe, weil Metal ist zumindest in Deutschland total im Bürgertum angekommen oder auch Punk wirkt, glaube ich, auf heutige Jugendliche vielfach dann doch als Altherrenmusik, wenn ich mir angucke, dass, das ist die Frage, ob die Ärzte eine Punkband sind, aber dass die Ärzte dann das Tagesschau-Intro spielen oder so.
Ja, klar.
Und auch guck, wie viele Punk-Fans würden von sich sagen, sie sind Metal-Fans und umgekehrt. Das sind nicht so wahnsinnig viele.
Aber es ist, ich finde, ich habe hier heute sehr viel gelernt.
Das freut mich.
Ich wollte jetzt mal ein bisschen in die Coda gehen. und ich finde diese Themen alle sehr spannend und doch alle sehr tief. Wobei ich natürlich jetzt sagen würde, es bedarf dann noch einer gewissen geisteswissenschaftlichen Konnotation, das Ganze einzuordnen. Also ich nehme hier sehr viele Dinge mit und würde sie sozusagen aus meinem Forschungsbereich, Duktus, vielleicht gar nicht so sehr anders sehen, aber anders bewerten und in der Tat andere Lichtpunkte aufsetzen. Mhm. Aber das ist eigentlich total schön, dass wir hier so zusammensitzen und das feststellen. Also spricht eigentlich, um jetzt mal das Ganze aus dieser Coda ein politisches Pamphlet zu machen, für eine gemeinsame Arbeit an solchen Themen. Also ich habe hier sehr viel gelernt und ich finde das sehr, sehr tief und ich finde das sehr eindrucksvoll.
Ja, und so ist es ja heute auch entstanden, wie Sien vorhin gesagt hat, dass wir vor ein paar Jahren, dass du gefragt hast, wer ist in der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie für Nachwuchs zuständig? Und ich dann so gesagt habe, zuständig nicht, aber ich bin da, ich bin damals auch noch Nachwuchs
übrigens, ja, es wird immer besser.
Ich weigere mich, diesen Begriff weiterhin zu verwenden. Ja.
Ich wurde jetzt letzte Woche, ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden müssen, ich wurde quasi als die junge Musikwissenschaft wurde ich im Grunde genommen
mit 40.
Wurde ich eingeführt, so mehr oder weniger, so ein bisschen.
Mhm. Ja.
So. Nein, ich habe sehr viel gelernt und ich finde es sehr spannend und ich würde gerne in ganz vielen, also es gehen bei mir ganz viele Leuchten an, wo wir dann auch über Genre reden und über Individualität und über historische Einordnung des Ganzen. Und das hilft natürlich, dass ihr solche Studien macht. So, und wenn man das jetzt zusammenführt, so, ihr seht, ich versuche immer noch das große Ganze des Lebens zu verstehen, kommt man dem vielleicht näher?
Also ich glaube, man muss sich da auch so ein bisschen dazu zwingen und verpflichten, immer mal wieder mit Leuten zu sprechen, die so ganz anders arbeiten und denen so ein bisschen was davon zu erzählen. Dann gucken die auf einmal auf Dinge, wo man so denkt, ach hoppla, stimmt, das ist ja auch wichtig, das habe ich schon immer so gemacht.
Stichwort GFM-Tagung, genau, und das würde jetzt zum Schlusswort kommen, aber das ist genau der Punkt und es ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, weil wir hier eine sehr schöne Runde haben. Ich sage immer Nachwuchswissenschaftlerinnen, geht zur GFM-Tagung und setzt euch nicht zu Themen, die ihr kennt, sondern geht in die FG-Kirchenmusik. Ja. So, hört euch den Vortrag über Motette im 16. Jahrhundert an oder was auch immer, da knallen die Synapsen, das ist das Open-Minded. Ne?
Ja. Und geht zur DGM und geht zum AMF, das sind die Musikpädagogen, und zur GFPM, zur IASPM, was auch immer. Also einfach dieses sich irgendwo reinsetzen und sich überfordert fühlen, ist eine total coole Erfahrung, weil dann geht man raus und merkt so, okay, das war jetzt überhaupt nicht meine Welt, aber zwei Sachen habe ich mitgenommen und an denen knabber ich noch eine Weile.
Genau.
Und letzten Endes ist das dann ja auch eine Aufforderung dazu, zusammenzuarbeiten, miteinander zu reden und ganz wichtig, auch mal anzuerkennen, dass halt Forschung nicht nur Papers und Bücher sind, sondern eben auch der ganze Diskurs, das Miteinander reden. Ganz viel passiert im Hintergrund, was nicht schriftlich stattfindet. Hört Podcasts. In Podcasts passiert heutzutage sehr viel, nicht nur in der Musikwissenschaft, sondern auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen. Und da wird dann tatsächlich auch nochmal Wissenschaft, ich sag mal, ein bisschen weiter gedacht, ein bisschen weiter gesponnen, Sachen zueinander in Bezug gesetzt, auf eine Art und Weise, wie es im Schriftlichen manchmal nicht stattfinden kann, weil das Format das nicht hergibt. Und in dem Sinne würde ich sagen, hört mehr Musikgespräch, folgt uns bei Social Media, nehmt möglichst viel mit. Wir versuchen euch ja immer so eine Themenvielfalt auch anzubieten. Auch wieder die Aufforderung, wenn ihr Ideen habt für Themen, dann schickt uns das gerne über Social Media und wir gucken mal, ob das in unseren Sendeplan fürs nächste Jahr reinpasst. Und ich würde dann mich ganz herzlich bedanken bei unserem fantastischen Gast, Anna Wolf, heute.
Sehr gerne.
Mir auch.
Und bei meinem werten Freund
und Weinkenner, wie wir jetzt wissen.
Und Weinkenner, Daniel Siebert.
Ja.
Es war wieder eine Ehre.
Ja, mir auch.
Und ganz besonders danke ich allen Leuten da draußen. Vielen Dank, dass ihr uns immer noch treu seid, seit fast 4 Jahren mittlerweile und eifrig Musikgespräch hört. Macht's gut. Bis bald.
Danke. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.